Hier ist die Spiritualität bei Radio Horeb, die Sendung, in der wir geistlichen Wahrheiten auf den Grund gehen. Ein herzliches Grüß Gott aus dem Ravensburger Studio von Radio Horeb an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und von Radio Maria. Ganz herzlich willkommen zu einem Thema Gottheit tief verborgen. Adoro te devote. Das ist einer von 5 Hymnen, die anlässlich der Einführung des Hochfestes Fronleichnam im Jahre 1264 durch Papst Urban IV. Von Thomas von Aquin verfasst wurden. Der Hymnus ist seit Jahrhunderten Bestandteil des Missale Romanum und im Katechismus der katholischen Kirche als Lehrgut fest verankert. Katholiken glauben, dass das Brot während der Heiligen Messe in den Leib Christi verwandelt wird und folglich verehrt und angebetet werden kann. In dem sieben Strophen umfassenden Hymnus Gottheit tief verborgen, beschreibt Thomas von Aquin, wie man sich diesem Mysterium des in Realpräsenz gegenwärtigen Leibes Jesu Christi geistig nähern kann. Über diesen wunderbaren Hymnus wird unser heutiger Referent, Pater Johannes Maria Poplotzki, sprechen. Er ist uns aus Bad Driburg zugeschaltet. Grüß Gott, Pater Johannes Maria.
Grüß Gott, Herr Klose.
Ich darf Sie vorstellen, Sie stammen ursprünglich aus Berlin. Sie haben mit 18 Jahren Ihre Berufung erfahren zur Gemeinschaft der Seligpreisungen und zum Priestertum. Seit 2005 sind Sie Priester der Gemeinschaft der Seligpreisungen und leiten das Haus der Gemeinschaft in Bad Driburg. Ihre Schwerpunkte liegen in der Begleitung und Unterscheidung von Berufung, Jugendarbeit, geistliche Begleitung, Abhalten von Seminaren und Exerzitien über verschiedene Themen der Spiritualität. Und heute geht es um diesen Hymnus Gottheit tief verborgen. Und darin geht es ja vor allem um das Sakrament der Heiligen Eucharistie. Pater Johannes Maria, was bedeutet Ihnen als Priester dieses Sakrament der Heiligen Eucharistie?
Ja, als Priester darf ich ja einerseits das Sakrament spenden, aber so wie jeder es auch empfangen. Und meine persönliche Erfahrung ist eigentlich das, was das Zweite Vatikanum sagt, dass die Heilige Eucharistie Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens ist. Also nicht nur vom theologischen Verständnis in der ganzen Tiefe, die ja unausschöpflich ist, aber auch in meiner konkreten Erfahrung ist es immer wieder, dass wenn Gott an der ersten Stelle steht, das Leben gelingt und wirklich zum Glück auch findet. Da versuche ich immer weiter hineinzuwachsen, aber ich sehe es auch an den Gläubigen, wenn sie sich in dieser Weise auch Gott in der Heiligen Eucharistie öffnen.
Ja, und nun dieses Öffnen, denke ich, geht es auch in diesem Text. Das ist ein sich annähern, ein sich öffnen, das der Thomas von Aquin da in einer ganz faszinierenden Weise beschreibt. Und ja, ich möchte Sie bitten, Pater Johannes Maria, dass Sie uns Ihren Vortrag zu diesem Thema halten.
Danke. Liebe Hörer, ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen, die Sie alle zugeschaltet sind. Ich bitte um Nachsicht für meine Stimme. Ich bin doch etwas erkältet, muss vielleicht zwischendurch mich mal räuspern, aber hoffe trotzdem, dass ich so verständlich bin. Heute feiern wir also den Gedenktag, das Fest des heiligen Thomas von Aquin. Für viele einer der bedeutendsten oder vielleicht sogar der bedeutendste Theologe unserer Kirche. Ich möchte zunächst einige biografische Eckdaten von ihm geben. Und dann geht es in dieser Sendung ja im Wesentlichen um diesen Hymnus, den wir aus dem Gotteslob Gottheit tief verborgen kennen, den er selber anlässlich des Fronleichnamsfestes 1264 verfasst hat. Der heilige Thomas ist 1225 geboren. Man weiß es nicht genau, kurz oder vor oder nach Neujahr. Und wie seine Bezeichnung schon sagt, bei Aquino in Italien. Und er war der 7. Sohn eines gräflichen Paares, also höheren Standes, sein Vater Landulf und seine Mutter Donna Theodora. Und es war damals üblich, dass man das verschiedene, also meistens der Jüngste oder auch der Älteste der Familie, dann in ein Kloster geschickt wurde zur Erziehung. Und so wurde der heilige Thomas, er war der 7. Sohn, eben mit 5 Jahren in das Benediktinerkloster von Monte Cassino geschickt. Denn dort war sein Onkel war dort Abt und Thomas sollte eigentlich schon in Weitsicht mit ausgebildet werden, um später dann einmal vielleicht das Amt seines Onkels zu übernehmen. Also das war durchaus die Tradition, dass der jüngste Sohn der Familie ein geistliches Amt auch übernehme. Das war also das Interesse der Familie. Nun war es trotzdem so, dass 1244 der heilige Thomas gegen den Willen seiner Verwandten in den gerade erst gegründeten Dominikanerorden eintrat. Das war der Familie gar nicht recht. Vor allen Dingen waren die Dominikaner ein Bettelorden, also das passte nicht so ganz zu dem Lebensstand von Thomas und seiner Familie. Und so wurde er im Auftrag, das können wir uns fast gar nicht vorstellen, im Auftrag seiner Mutter überfallen und auf einer Burg 2 Jahre gefangen gehalten. Und das heißt, dass man ihn sogar versuchte, mit einer schönen Frau zu verführen, um ihn von seinem Entschluss abzubringen, aber Thomas jagte diese mit einer brennenden Fackel dann davon. Thomas blieb also fest in seiner Sehnsucht und auch in seiner Entscheidung und schließlich gab seine Familie nach. Und damit sie ihr Gesicht nicht verlieren, wurde also ein zweiter Überfall inszeniert, um Thomas aus dieser Burg zu befreien und er konnte in seinen Orden der Dominikaner zurückkehren. Und jetzt begann die wichtige Zeit der Ausbildung und des Studiums für den heiligen Thomas. In vielen Orten, in Italien, Frankreich, Bologna, Paris und dann im Wesentlichen auch in Köln unter Albertus Magnus. Er kam dann wieder nach Rom und hier schrieb er auch das bekannteste Werk, die Summe Theologiae. Er war dann 1269, Entschuldigung, er war dann ab 1269 Studienpräfekt seines Ordens in Neapel, wo er eine Dominikanerschule aufbaute. Und später starb Thomas dann auf dem Weg zum Zweiten Konzil nach Lyon am 7. März 1274. 1323 wurde Thomas von Papst Johannes dem 22. heilig gesprochen und 1567 zum Kirchenlehrer erhoben. Und seine Gebeine liegen jetzt in Toulouse, in der Kirche der dortigen Dominikaner in Frankreich. Und Thomas war einer der einflussreichsten Philosophen und Theologen ganz besonders. Seine Größe liegt eigentlich in dieser Verbindung, die er immer gesucht hat, Glaube und Vernunft zusammenzubringen. Johannes Paul II. Hat ja anlässlich dieses Aspekts auch eine Enzyklika geschrieben, Fides et Ratio, wo er neu diese Bedeutung hervorgehoben hat, dass die Vernunft wichtig ist, aber dass sie dem Glauben letztendlich dienen muss und sich nicht gegen den Glauben stellen darf, sondern sie soll dazu dienen, dass der Glaube eine feste Abstützung hat, aber sie hat auch gewisse Grenzen, nämlich die Offenbarung des Übernatürlichen, die nur durch den Glauben wirklich zu erfassen ist und die letztendlich ja auch wichtig sind für unsere Beziehung mit Gott und für unser Heil. Das ist also eine Auffassung, die er auch mit Anselm von Canterbury teilte, dass die Existenz Gottes, ganz wie Paulus es im Römerbrief schreibt, mit den Mitteln der Vernunft zu erkennen sei, dass Gott aber dem Menschen Heilswahrheiten offenbart, die nur über den Glauben erschlossen werden können. Und das ist das Schöne bei Thomas, das ist vielleicht auch seine eigentliche Größe, dass er auf der einen Seite ein ganz klarer analytischer Denker war und in gleicher Weise zugleich ein wirklich tiefer, betender und tiefgläubiger Christ. Es wird von ihm auch berichtet, dass er zu manchen Zeiten seinen Kopf in den Tabernakel steckte, um wirklich sozusagen von Gott eine Erleuchtung zu bekommen. Er wurde also maßgeblich auch durch seine Arbeit zum Meister der Scholastik. Damit bezeichnet man das schulgemäße und systematische Ordnen der Lehre der Kirche. Und seine Lehre, der Thomismus, wurde 1879 dann auch offiziell von der Kirche zur offiziellen Philosophie der Kirche erklärt. Ein Jahr später, 1880, ist er dann zum Patron aller katholischen Hochschulen ernannt worden. Im Gotteslob finden wir 3 von ihm getextete Hymnen. Mit einem davon werden wir uns jetzt gleich noch beschäftigen. Die anderen sind das Pange Lingua und auch das Laudation. das uns vor allen Dingen aus der Karwoche bekannt ist. Der Hymnus, wie wir am Eingang dieser Sendung schon gehört haben, ist geschrieben worden 1264 anlässlich der Einführung des Fronleichnamsfestes. Es sind 7 Strophen und in diesen 7 Strophen beschreibt Thomas also dieses geistliche Geheimnis, indem er erst vom Allgemeinen ausgeht und sich dann immer tiefer in dieses Geheimnis hinein versenkt, bis es in der 7. Strophe den höchsten Ausdruck bekommt, nämlich wo direkt benannt wird, dass Christus in seiner Verborgenheit, in seiner Gottheit erkannt wird. Die heutige Übersetzung im Gotteslob, die uns vertraut ist, stammt von 1951 von einer Dominikanerin, Schwester Maria Petronia Steiner. Ich möchte mich jetzt in der Auslegung dieses Hymnus auf eine wörtliche Übersetzung stützen, die in vielen Bereichen vom Ausdruck noch prägnanter ist. So heißt es also in einer deutschen näheren Übersetzung am lateinischen Urtext in der ersten Strophe: Demütig bete ich dich, verborgene Gottheit, an, die du in diesen Gestalten wahrhaft dich verbirgst. Dir unterwirft sich ganz mein Herz, weil es, wenn es dich betrachtet, ganz seine Kraft verliert. Hier kommen schon sehr verschiedene Aspekte zum Ausdruck. Zuallererst das Geheimnis der Verborgenheit Gottes. Ein Zisterzienser aus dem 12. Jahrhundert, Baudouin de Fort, hat diese Verborgenheit Gottes so beschrieben: Christus war von Beginn an im Schoß des Vaters verborgen. Er hat sich dann in der menschlichen Gestalt als demütiger Diener verborgen, also in Jesus Christus. Und jetzt noch verbirgt er sich im Sakrament, das er selber eingesetzt hat. Gott liebt es also, sich zu verbergen. Es ist nicht so, dass er sich verbergen möchte, um nicht erkannt zu werden, aber es scheint einfach dem Wesen der Liebe zu entsprechen. Es ist auch Teil seiner göttlichen Offenbarung, sich immer wieder zu zeigen, aber in einer Weise, die dem Glauben Raum gibt. Denn es ist ja vor allem der Glaube, der uns mit Gott vereint. Und es ist der Glaube und das Vertrauen, der die schmerzliche Wunde des Stolzes heilt, die wir in uns tragen. Die großen Geheimnisse der Heilsgeschichte hat Gott immer im Verborgenen gewirkt. Wenn wir zum Beispiel an die Offenbarung Gottes an Mose auf dem Berg Sinai denken, hier heißt es, dass der Berg in Nebel gehüllt war. Mose steigt auf diesem Berg erst 40 Tage dort und das Volk am Fuße des Berges bekommt von der eigentlichen Offenbarung nicht viel mit. Es geschieht im Verborgenen, in der Intimität, in einer Abgeschiedenheit. Auch wenn wir denken an die Art und Weise seiner Menschwerdung selber, das, was wir jetzt auch zu Weihnachten gefeiert haben. Josef und Maria werden von den verschiedenen Herbergen abgewiesen, dort, wo sich die Menschen tummeln. Und Jesus selbst kommt in einer Grotte zur Welt, ganz abgeschieden, in der Einsamkeit, aber in der Intimität auch, die die Liebe braucht. Er selbst zog sich oft in die Einsamkeit zurück, um alleine mit dem Vater zu sein. Auch sein Tod, er wurde gekreuzigt außerhalb der Stadtmauern und seine Auferstehung unbemerkt. Die einzigen Zeugen, die römischen Wächter, sind geblendet in Ohnmacht gefallen. Und auch heute, wenn wir vielleicht in die Natur schauen, einen Blick abends in den Sternenhimmel, so können wir gar nicht ermessen, wie viel Reichtümer der Schönheit Gottes dort verborgen sind, die selbst mit den modernsten Teleskopen nicht ganz einzufangen sind. Also es gehört zum Wesen der Liebe. Auch der menschlichen Liebe gehört eine gewisse Intimität, Schutz, Geborgenheit oder auch Verborgenheit. Die richtige Weise, sich also diesem Geheimnis zu nähern, ist nicht die, die die Welt kennt, alles sozusagen auf der Präsentation, auf dem Präsentationsfeld der Werbung, der Kommunikationsmittel, sondern es geschieht auf eine andere Weise, diesem Geheimnis näher zu kommen. Vor allen Dingen, wie ich gesagt habe, über den Glauben, aber auch über die Demut. Wir können immer wieder diese Parallele zur Menschwerdung anschauen. Wer begegnet dem Jesuskind? Wer erkennt ihn? Nicht Herodes. Die Magier, die sich auf den Weg machen, die sich der Führung Gottes anvertrauen, die sich einlassen auf etwas Unerwartetes, die die rationelle Vernunft dem Glauben der Liebe und der Hingabe zu Gott unterwerfen. Oder auch die Hirten, die arm sind im Geiste, die einfachen Herzen sind. Also das ist ganz wichtig, um sich dem Geheimnis der Eucharistie nähern zu können. Es braucht diesen Geist der Kindschaft und der Demut. In der Erstkommunionvorbereitung haben die Kinder die wenigsten Probleme anzunehmen, dass in der heiligen Eucharistie Jesus Christus lebendig gegenwärtig ist. Ja, dass es der Leib Christi selber ist. Wir Erwachsenen haben damit Probleme und meinen, dass wir dieses Geheimnis den Kindern nicht zumuten können. Aber Gott schenkt sich bevorzugt den einfachen Herzen. Das ist, was Thomas hier ausdrückt. Demütig bete ich dich an, verborgene Gottheit. Dir unterwirft sich ganz mein Herz, weil es, wenn es dich betrachtet, ganz seine Kraft verliert. Mit dieser Einführung und der Betrachtung der ersten Strophe wollen wir eine kurze Pause machen und ein Lied hören. Wir feiern heute das Fest des heiligen Thomas von Aquin und betrachten seinen Hymnus, den er zu Fronleichnam verfasst hat. Adoro te devote. In der zweiten Strophe heißt es: Sehen, tasten, schmecken, täuschen sich in dir. Aber durch das Hören allein kommt der Glaube. Ich glaube, was immer Gottes Sohn gesagt hat. Nichts ist wahrer als dieses Wort der Wahrheit. Hier spricht Thomas von Aquin zuallererst die Sinne an. Sehen, tasten, schmecken, täuschen sich in dir. Wir müssen hier kurz einen Ausflug machen in die Dogmatik zur Transsubstantiationslehre. Wie ist es mit der eigentlichen Realpräsenz Christi in diesem Sakrament? Was heißt es, dass die Substanz verwandelt wird, wenn der Priester die Wandlungsworte spricht? Wir müssen hier wissen, dass die Substanz oder die Verwandlung der Substanz des Brotes etwas anderes meint, als was wir unter Substanz verstehen. Wenn wir von Substanz sprechen, meinen wir etwas Materielles, etwas Greifbares. Aber hier in diesem Kontext des Verständnisses, ganz besonders auch auf dem Hintergrund der aristotelischen Lehre von Substanz und Akzidenz, meint die Substanz etwas, das unwandelbar, das hinter dem sinnlich Wahrnehmbaren steht. Das ist die eigentliche Substanz, also das, was das Wesen ausmacht. Und bei der heiligen Eucharistie wird also diese Substanz gewandelt. Es geschieht eine Umwandlung, die nicht das Äußerliche betrifft, denn auch nach der Wandlung in der heiligen Messe ist das Brot immer noch sichtbar Brot. Es betrifft also das Wesen dahinter, das Grundlegende. Dies wird gewandelt. Man könnte sagen, das Wesen des Brotes wird weggenommen und an diese Stelle tritt das Wesen Christi selber. Also an diese Stelle steht jetzt die Substanz des verklärten Herrenleibes. Aber die äußeren, sinnlich wahrnehmbaren Aspekte des Brotes bleiben erhalten. Und das ist es, was uns dann herausfordert und was Thomas hier meint. Sehen, tasten, schmecken, täuschen sich in dir. Ja, es schmeckt weiterhin wie Brot. Es sieht so aus, es lässt sich so anfassen. Aber das ist eine Täuschung. Denn das eigentliche Wesen ist jetzt gewandelt. Deswegen könnten wir rein theologisch nicht mehr vom Brot sprechen, weil dieses Wesen ist nicht mehr vorhanden, das, was das Brot eigentlich zum Brot macht, sondern an diese Stelle ist jetzt Christus getreten. Deswegen ist es nicht einfach nur ein Symbol, sondern wir sprechen wirklich von der realen Gegenwart des Herrn, von seiner Realpräsenz in der heiligen Eucharistie. Das ist ein tiefes Geheimnis, von dem Thomas hier spricht und das tatsächlich nur im Glauben erfassbar ist. Der Katechismus spricht in der Nummer 1381 auch über diesen Hymnus und zitiert hier den heiligen Cyrill. Hier heißt es, dass der wahre Leib und das wahre Blut Christi in diesem Sakrament seien, lässt sich nicht mit den Sinnen erfassen, sondern nur durch den Glauben, der sich auf die göttliche Autorität stützt. Deshalb sagt Cyrill zur Schriftstelle, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Zweifle nicht, ob das wahr sei. Nimm vielmehr die Worte des Erlösers im Glauben auf. Da er die Wahrheit ist, lügt er nicht. Wir können uns also ganz auf die Worte des Herrn selber stützen, der ja im Johannesevangelium sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Ein großes Geheimnis. Und immer wieder stößt der Verstand an seine Grenzen, täuschen sich unsere Sinne, wie es in diesem Hymnus von Thomas von Aquin heißt. Der Glaube allein genügt uns, der verwurzelt ist im Wort Christi, das uns von den Aposteln überliefert wurde. So wird es auch in der Enzyklika Ecclesia der Eucharistia Nummer 59 gesagt. Oder der Hebräerbrief. Glaube ist feststehen in dem, was man hofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist also der wahre Glaube, kein mathematischer Glaube, der sich auf die sinnlich wahrnehmbaren Dinge bezieht, sondern ein Glaube, der hinübergeht und das Übernatürliche, Gottes Existenz, Gottes Wesen berührt. Wichtig ist, dass es ein lebendiger Glaube, denn nur der ist wirklich in der Lage, in eine authentische und wahre Beziehung mit Gott zu treten. Kein rein dogmatischer Glaube, der leicht steril werden kann. Unsere Einsicht bleibt immer unvollkommen. Sie wird sogar rebellieren. Aber ich darf mich immer in dieser Schwäche dem Herrn zuwenden. Das allein ist ein Akt des Glaubens. In der Strophe 3 heißt es, im Kreuz war nur die Gottheit verborgen. Aber hier ist zugleich auch die Menschheit verborgen. Indem ich beides glaube und bekenne, bitte ich darum, worum voll Reue der Schächer bat. Denken wir hier noch einmal neu an das Geheimnis der Inkarnation. Bethlehem, die Menschwerdung und auch das Kreuz. Johannes Paul II. Hat im Jahr 2004 in seiner Weihnachtspredigt auch auf diesen Hymnus Bezug genommen von Thomas von Aquin. Er schreibt dort, im Sohn der Jungfrau, der in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt, erkennen wir und beten an das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, den Erlöser, der auf die Erde gekommen ist, um der Welt das Leben zu geben. Bethlehem heißt ja auch übersetzt Haus des Brotes. Die Anbetung des Jesuskind wird also zu einer eucharistischen Anbetung. Hier also der ganz starke Bezug zum menschgewordenen Gott in Jesus Christus und der heiligen Eucharistie. Der heilige Vater schließt dann auch mit diesen Worten, bleibe bei uns, du lebendiges Brot, das unserem Heil vom Himmel herabgekommen ist. Bleib immer bei uns. Wenn wir an das Kreuz denken, von dem Thomas von Aquin auch spricht, so ist dies natürlich noch einmal eine gewisse Verdunkelung der Größe Gottes. Gott, der sich verbirgt. Am Kreuz findet diese Verborgenheit Gottes also ihren absoluten Höhepunkt. Jesus selbst ruft aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In der heiligen Eucharistie werden wir immer mit diesem Geheimnis, diesem Heilsgeheimnis des Herrn konfrontiert. Aber auch die Frucht seiner Gegenwart, der Gegenwart des eucharistischen Herrn, wird offenbar, wird uns geschenkt. Eine Erkenntnis Gottes, eine Erkenntnis auch unserer eigenen Schwäche. Und so dürfen wir dieses Gebet des Schächers auch sprechen, der am Kreuz ja in Vereinigung mit dem Herrn war, der sich ihm neu geöffnet hat. Und wir dürfen ähnlich, vielleicht mit anderen Worten, aber im ähnlichen Sinn sagen, ja Herr, ich bin unfähig, dich zu erkennen. Ich habe dich mein ganzes Leben noch nicht genug erkannt. Ich habe an dir vorbeigelebt. Ich bin unfähig, dich wirklich zu lieben. Aber Herr, sei mir Sünder gnädig. Hier sehen wir wieder, was die rechte Haltung ist, auch um dem Herrn zu begegnen, auch in der Eucharistie, nämlich genau wie der Schächer am Kreuz, mit dem Akt der Demut und des Glaubens, der Annahme des Heilshandelns des Herrn und seiner tröstenden, seiner heilsbringenden Gegenwart, so wie er sich mir schenken will. Die Frucht davon ist immer die Liebe und das Leben. Die Frucht ist immer die Versöhnung. Der linke Schächer verhärtet sich. Er entfernt sich immer weiter von Gott. Er bleibt in einer Unkenntnis, ja in einer Ignoranz, die fast arrogant ist. Er bleibt in einer Unerkenntnis, Unkenntnis von sich selbst, aber auch der Person Jesu Christi. Der rechte Schächer, er nähert sich Gott und Gott kommt ihm entgegen und er verheißt ihm schließlich die ewige Gemeinschaft mit ihm, ewiges Leben. Also das, was hier geschieht, in dieser Dreiergruppe auf Golgotha, das soll auch in uns geschehen. Es ist fast ein eucharistisches Geschehen. Der Herr selber nimmt uns in seine Gegenwart hinein. Er nimmt uns hinein in sein Leben, in seine Gemeinschaft mit ihm. In der vierten Strophe heißt es: Ich sehe nicht die Wunden wie Thomas, und doch bekenne ich, dass du mein Gott bist. Mach, dass ich immer mehr an dich glaube, Hoffnung auf dich setze und dich liebe. Hier sehen wir einen dritten Aspekt, sich dem Geheimnis Gottes zu nähern. Das ist die Anbetung. Thomas verweist hier auf den Apostel Thomas, der nicht gesehen hat und zunächst nicht glauben konnte, der dann aber seine Hände in die Wundmale des Herrn gelegt hat und dann anbetend ausruft: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagt zu ihm liebevoll, aber auch ein bisschen ermahnend: Du sollst glauben, ohne zu sehen. Das ist eine Schule, in die uns die heilige Eucharistie mit hineinnehmen möchte und dahin zu führen, was den Herrn sehr erfreut, das ist die Anbetung. Eine Haltung der Anbetung ist es auch, wenn ich wie Thomas meine Wunden in die Wunden des Herrn lege. Er ist wirklich da. Er kennt meine seelischen Wunden und meine körperlichen Leiden. Das tiefste Leiden aber, das wir kennen, ist das, sich von Gott getrennt zu fühlen, sich allein gelassen zu fühlen. Das nimmt uns den Frieden und das Vertrauen. Die Eucharistie ist eine Schule dieses Friedens. Sie ist nicht nur eine Gedenkfeier oder ein traditioneller Ritus. Die Eucharistie lehrt uns eine Haltung der Dankbarkeit und des Lobpreises. Und sie erzieht uns zu einer wahren eucharistischen Haltung. Das ist im tiefsten Anbetung. Selber Eucharistie werden. Eine Mystikerin, Marthe Robin, aus den 80er Jahren, die 50 Jahre allein von der heiligen Eucharistie gelebt hat, hat einmal gesagt: Jedes Leben ist eine heilige Messe, jede Seele ist eine Hostie. So wollen wir mit diesen Gedanken wieder kurz schließen und etwas Musik hören.
Sie hören die Spiritualität bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose. Heute geht es in der Spiritualität um den Hymnus Gottheit tief verborgen von Thomas von Aquin. Er wird ausgelegt von Pater Johannes Maria Poplotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Und diese Zeile, du mein Herr und mein Gott, die steht im Gotteslob so drin, in der vierten Strophe dieses Hymnuses. Und ich glaube mal, dass der Thomas von Aquin wahrscheinlich jetzt nicht so rockige Klänge vor Ohren hat, als er diesen Hymnus geschrieben hat, Pater Johannes Maria. Es war vielleicht ein bisschen, also wenn man sich schon mit Thomas von Aquin, ein bisschen rockig an der Stelle, aber das ist eben auch vielleicht, wie man heute an so einen Vers auch rangehen kann. Also dieses Bekenntnis, ja, also falls, ich hoffe nicht, dass es jetzt jemand gestört hat, dass es so, so modern vertont ist in diesem Lied, also ein bisschen diese jetzt Liedzeile, dann bitte ich um Nachsicht, wenn Sie damit Schwierigkeiten haben. Ich habe mir das Lied einfach rausgesucht wegen dieser Zeile, du mein Herr und mein Gott. So, wir haben schon vier Strophen dieses Hymnus, noch drei stehen aus. Und ich darf Sie, Pater Johannes Maria, bitten, fortzuführen mit Ihrem Vortrag.
Danke. Ich möchte nochmal das Ende der vierten Strophe mit aufgreifen, wo nämlich Thomas in eine Bitte übergeht. Mach, dass ich immer mehr an dich glaube, Hoffnung auf dich setze und dich liebe. Das sind also diese drei theologalen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Paulus spricht auch von diesen dreien im Korintherbrief, wo er dann sagt, unter all diesen ist die Liebe das Größte. Aber alle drei sind aufeinander bezogen und es sind diese drei, die uns auch aufs Tiefste mit Gott vereinen. Die Eucharistie fordert unseren Glauben heraus, aber sie nährt ihn auch. Und sie hilft uns in dieser Herausforderung, den reinen Rationalismus zu überwinden, der uns auf uns selber immer wieder zurückwirft. Denn dieser Rationalismus betrachtet ja nur das als reell, was den Sinnen vermittelbar ist, was dem Verstand zugänglich ist. Dies ist aber nicht alles, was unser Menschsein ausmacht. Es reduziert unser menschliches Wesen, der auch eine übernatürliche Seele besitzt, die für Gott geschaffen ist. Und somit die Kategorien dieser Welt von Raum und Zeit sprengt, das, was sinnlich wahrnehmbar ist. Hier möchte ich noch einmal den Zisterzienser Baudouin de Fort zitieren, der schreibt, der Glaube findet Christus wieder, der sich in der Menschheit verbirgt. In dieser erkennt der Glaube ihn auch heute. Und es ist auch der Glaube, der ihn im Sakrament entdeckt, wo er sich verbirgt. Groß ist die Tugend des Glaubens, die eine derartige Gnade der Familiarität mit Gott empfängt. Es ist also der Glaube, wie Jesus auch an einer Stelle sagt, diese sind meine Mütter, meine Brüder, meine Schwestern, die das Wort Gottes hören, die mein Wort empfangen und an mich glauben. Wenn wir in dieser Weise das Sakrament der Eucharistie empfangen, dann werden wir zu Gliedern seiner Familie. Und im Glauben sind wir auch in der Lage, die Geheimnisse Gottes zu erfassen, die unserem Verstand nicht in dieser Weise zugänglich sind. Hören wir die fünfte Strophe aus diesem Hymnus. O Gedenkzeichen für den Tod des Herrn, lebendiges Brot, das dem Menschen Leben gibt. Mach, dass mein Sinn von dir lebt und dass du ihm immer süß schmeckst. Zwei Aspekte sind sehr schön hier zu sehen. In der Betrachtung geht der heilige Thomas immer wieder in einen direkten Dialog über, denn er erkennt in dem heiligen Brot tatsächlich die lebendige Gegenwart des Herrn. Mit ihm kann er kommunizieren, mit ihm kann er in einen Dialog eintreten, in einen Ausruf des Dankes, des Lobpreises, aber auch der Bitte und auch der Erkenntnis seiner eigenen Schwachheit, die die Hilfe des Herrn braucht. Er schreibt lebendiges Brot, das dem Menschen Leben gibt. Das ist auch der konkrete Bezug zu Johannes 6,54. Jesus sagt dort, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Es ist die Kommunion mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Es ist also nicht in diesem Sinn zu verstehen, dass wir zuallererst, wie soll ich ein bisschen platt sagen, Kohlenhydrate aufnehmen, um unser biologisches Leben zu nähren, sondern es geht vor allen Dingen auch um den Empfang des ewigen Lebens. Und dieses ewige Leben haben wir nur in der Vereinigung mit Christus. Ohne ihn müssten wir sterben. Aber er ist in diese Welt gekommen, er hat unser menschliches Leben angenommen, er ist gekreuzigt worden und auferstanden, er hat sich aufs Tiefste mit uns verbunden und in ihm, in der Einheit mit ihm, brauchen auch wir den Tod und alles Vergängliche in dieser Welt nicht fürchten, sondern in der Vereinigung mit ihm wird er uns mit hineinnehmen in seine ewige Herrlichkeit. Wenn wir das Geschehen seines Kreuzes und seiner Auferstehung für uns annehmen, wenn wir in den Weg der Bekehrung einwilligen, wenn wir sein Angebot der Barmherzigkeit für uns annehmen. Und dies ist die Bitte, die Thomas vielleicht in anderen Worten ausdrückt. Mach, dass mein Sinn von dir lebt, dass ich dies also erfasse und dass du ihm immer süß schmeckst. Es geht hier, Thomas, nicht zuallererst um eine Stillung der Geschmackssinne, sondern es geht ihm um eine geistliche Süßigkeit, dass dieser Aspekt des Heilshandeln Gottes in unserem Leben für ihn immer tiefer erkennbar ist und ihm immer auch zur Freude wird, also einen wirklichen Geschmack am Leben gibt, eine Kraft, die den Tod überwindet. Wir dürfen trotzdem fragen, ist die reale Gegenwart des Herrn mit den Sinnen erfahrbar? Ich kann hier einfach kurz aus eigener Erfahrung sprechen. Ja, diese Gegenwart des Herrn ist auch mit den Sinnen erfahrbar. Wir kennen die Früchte des Geistes, von denen Paulus auch spricht im Galaterbrief, vor allem der Frieden. Wir können diesen Frieden auch geschenkt bekommen, wenn wir ganz mit dem Herrn vereint sind. Er schenkt uns eine Freude, er schenkt uns in manchen Punkten das Vertrauen, eine gewisse Gelassenheit, dass wir von Problemen, die uns vielleicht sehr stark betreffen, ein bisschen Abstand bekommen können, weil wir wissen, dass er alles gut macht, weil wir wissen, dass sein Sieg der Auferstehung uns gewiss ist. Wir dürfen aber auch wissen, dass der Herr sich von Zeit zu Zeit auch konkret zeigt. Ich kenne mehrere Zeugnisse. Wir haben früher in Gefängnissen Seelsorge gelebt mit den Gefangenen und dort auch Gottesdienste gefeiert. Und es kam einmal nach der Heiligen Messe, die wir zu Weihnachten gefeiert haben, mit einem Bischof zusammen, kam ein Gefangener nach der Messe zu mir und fragte mich, was das denn hinter der Wand gewesen ist. Sie müssen wissen, dass dieser Raum, in dem wir die Eucharistie gefeiert haben, ein normaler Vortragsraum war und dass es noch einen Seitenraum gab, der als Art Sakristei gedient hat. Und hier war auch ein Tabernakel vorhanden. Aber das wusste dieser Gefangene überhaupt nicht. Er sagte, was ist denn hinter dieser Mauer? Ich sagte, ja, dort ist ein anderer Raum. Er sagte aber genau an diesem Punkt. Und er zeigte an die Stelle, wo auf der anderen Seite der Mauer der Tabernakel stand. Ich sagte, was soll denn an diesem Punkt sein? Er sagte, ja, ich habe während der Messe dort ein ganz helles Licht gesehen, aufstrahlen sehen. Was ist das? Es war natürlich schwer zu erklären, aber für uns konnte es nur ein Aufleuchten des Weihnachtsgeheimnisses sein, das Christus ja diesem Gefangenen geschenkt hat. So ist also das eucharistische Geschehen nicht nur ein rein geistliches, sondern von Zeit zu Zeit schenkt uns der Herr auch die Vermittlung durch die Sinne, die Offenbarung seiner Gegenwart, auch wenn dies nicht immer automatisch ist und wenn wir dies auch nicht immer fordern können. Gehen wir über zur sechsten Strophe. O treuer Pelikan, Jesus, mein Herr, mach mich mit Unreinen rein durch dein Blut. Ein Tropfen davon kann die ganze Welt von allem Verbrechen heil machen. Hier wird der Pelikan genannt. Ein Bild, das Sie vielleicht auch in der kirchlichen Kunst kennen, oft verwendet für Jesus Christus. Es stammt eigentlich aus einem frühchristlichen Tierkompendium. Hier wurde der Pelikan genannt, der sich mit einem Schnabel die eigene Brust aufstieß, um durch sein Blut seine toten Jungen wieder zum Leben zu erwecken. Und diese allegorische Beziehung, oder dies wurde allegorisch in Bezug gesetzt zum Opfertod Jesu Christi selber. Und dadurch wurde der Pelikan zu einem wesentlichen Motiv der christlichen Kunst. Grundlage dieser Vorstellung, die schon weit vor Christus zurückliegt, ist möglicherweise die Tatsache, dass sich die Jungen des Pelikan ihr Futter aus dem Kehlsack der Eltern holten, was den Eindruck erweckt, sie würden sich an deren Brustfleisch nähren. Und auch der Krauskopf-Pelikan, sein Kehlsack ist während der Brutzeit rot und erinnert an eine blutige Wunde. Also dies nur, um zu erklären, warum Thomas auch das Motiv des heiligen Pelikan in diesen Hymnus hineinnimmt, um zu verweisen auf das Kreuzesopfer des Herrn, das in der Eucharistie wirksam wird und das auch eine konkrete Auswirkung hat, nämlich uns von unseren Sünden zu erlösen. Wenn wir uns wie Thomas diesem Geheimnis immer wieder nähern und auch bitten darum, mach mich Unreinen rein durch dein Blut. Ein Tropfen davon kann die ganze Welt von allem Verbrechen heil machen. Das klingt ähnlich wie die Worte der heiligen Therese von Lisieux. Ein Tropfen deiner Barmherzigkeit ist wie ein Tropfen in einer Feuersglut. Und wenn ich alle Sünde der Welt tragen würde, so würde deine Liebe sie immer noch auslöschen. In der 7. Strophe schließlich heißt es, Jesus, den ich nun verhüllt erblicke, ich bitte dich, mach, dass das geschieht, wonach ich so dürste, dass ich, wenn ich dich mit unverhülltem Antlitz erblicke, durch die Schau deiner Herrlichkeit selig werde. Das ist also der Höhepunkt, Jesus, den ich nun verhüllt erblicke. Thomas spricht ihn direkt an. Er durchdringt dieses Geheimnis wirklich im Glauben. Und er wendet sich ihm persönlich wieder neu zu. Es ist hier auch eine eschatologische Dimension der Eucharistie deutlich. Eschatologisch heißt, auf die Wiederkunft Christi oder auf das Kommen der Herrlichkeit bezogen. Die Liturgie an sich ist schon eine Hineinnahme und eine Vorwegnahme der Herrlichkeit Gottes. Eine Partizipation der himmlischen Liturgie, wie die Konzilsdokumente sagen. Hier kommt der Aspekt der Hoffnung auch wirklich zum Tragen. Es ist eine hoffnungsvolle Erwartung auf das Kommen des Herrn, auf seine Vollendung der Heilsdinge. Darauf gehen wir zu. Wir könnten sagen, wir gehen von Eucharistie zu Eucharistie auf diese Vollendung zu. Und jetzt schon immer mehr wirkt Gott oder schenkt Gott in uns, in unserem Leben, ein Teil seiner Herrlichkeit. Er zieht uns in gewisser Weise immer mehr in seine Herrlichkeit, die er selber ist, hinein. Wir gehen ein Stück weiter zu, darauf zu, bis auf die vollkommene Vereinigung mit dem Herrn. Die Eucharistie ist ein zeitliches Sakrament. Im Himmel wird das Sakrament der Eucharistie in dieser Weise nicht mehr notwendig sein. So heißt es auch bei einigen Mystikern, die Engel beneiden uns eigentlich darum, um das Geschenk der Eucharistie, das wir auf dieser Erde haben. Weil in dieser Weise mit dem Herrn eins zu werden, ist ihnen verwehrt. Die Hoffnung ist also eine eschatologische Tugend, denn wir erhoffen, dass Gott seine Verheißungen erfüllt und dass er uns am endgültigen Sieg seiner Auferstehung teilhaben lässt. Mit diesem hoffnungsvollen Blick und auch mit dem Gebet des heiligen Thomas, dass ich, wenn ich dich mit unverhülltem Antlitz erblicke, durch die Schau deiner Herrlichkeit selig werde, also froh werde, glücklich werde. Das ist unsere Bitte und das ist auch unsere Hoffnung in Christus. Mit diesen Worten wollen wir diese Betrachtung beenden.
Ja, wir sind am Ende unserer Sendezeit bei der Spiritualität. Heute das Thema Gottheit tief verborgen, dieser starke, sag ich mal, wunderbare Hymnus von Thomas von Aquin aus dem 13. Jahrhundert. Mit angereichert diese Sendung mit moderner Musik. Ich hoffe, das war passend für Sie. Und ja, wir wollen die Sendung abschließen. Pater Johannes Maria, da würde ich Sie vielleicht noch bitten, dass Sie uns am Ende der Sendung noch ein Segensgebet sprechen, vorher aber vielleicht doch nochmal diesen ganzen Hymnus vortragen, dass wir den nochmal als Ganzes hören. Das finde ich sehr schön.
Ich werde den Hymnus noch einmal vorlesen, so wie Sie ihn aus der Übersetzung, aus dem Gotteslob vielleicht näher kennen. Und lade Sie, liebe Hörer, ein, sich innerlich mit Christus zu vereinen, also wie in einer Art der geistlichen Kommunion. Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir. Unter diesen Zeichen bist du wahrhaft hier. Sieh, mit ganzem Herzen schenk ich dir mich hin, weil vor solchem Wunder ich nur Armut bin. Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir, doch des Wortes Botschaft offenbart dich mir. Was Gott Sohn gesprochen, nehm ich glaubend an. Er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann. Einst am Kreuz verhüllte sich der Gottheit Glanz. Hier ist auch verborgen deine Menschheit ganz. Beide sieht mein Glaube in dem Brote hier. Wie der Schächer rufe ich, Herr, um Gnad zu dir. Kann ich nicht wie Thomas schauen die Wunden rot, bet ich dennoch gläubig, du mein Herr und Gott. Tief und tiefer werde dieser Glaube mein, fester lass die Hoffnung, treu die Liebe sein. Denkmal, das uns mahnet an des Herrn Tod, du gibst uns das Leben, o lebendig Brot. Werde gnädig Nahrung meinem Geiste du, dass er deine Wonnen koste immerzu. Gleich dem Pelikane starbst du, Jesu mein, wasch in deinem Blute mich von Sünden rein. Schon ein kleiner Tropfen sühnet alle Schuld, bringt der ganzen Erde Gottes Heil und Huld. Jesus, den verborgen jetzt mein Auge sieht, stille mein Verlangen, das mich heiß durchglüht. Lass die Schleier fallen einst in deinem Licht, dass ich selig schaue, Herr, dein Angesicht. Amen.
Amen. Darf ich Sie noch bitten, Pater Johannes Maria, uns den abschließenden Segen zu sprechen?
Sehr gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Herr, wir wollen dich bitten um deinen ganz besonderen Segen. Ich vertraue dir alle Hörer an und bitte dich wirklich, dass du jeden Einzelnen immer tiefer in das Verstehen deiner Liebe hineinnimmst und das Geheimnis deiner heiligen Eucharistie offenbarst, sodass deine Kirche immer eine Kirche immer mehr werde und bleibe des Dankes und der Anbetung deiner Geheimnisse, deines Wesens. So segne und beschütze euch der allmächtige und dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Ganz herzlichen Dank, Pater Johannes Maria Podlotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Vielen Dank, dass Sie uns diesen Vortrag gehalten haben. Dankeschön.
Ich danke auch. Wiederhören.
Dies war die Spiritualität bei Radio Horeb mit Bodo Klose. Ich hoffe, wir konnten diesen Hymnus Gottheit, die verborgen, Ihnen, liebe Hörer und Hörer, näher bringen und damit auch die damit verbundene Spiritualität über die heilige Eucharistie. Ich verabschiede mich aus dem Radio Horeb Studio in Ravensburg und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.